Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Die Bayern haben keine leichte Woche hinter sich in der Champions League. Das große Debakel, wir reden unter anderem über die Taktikfrage. Ist Kompany schuld? Was muss man jetzt ändern? Außerdem auch über die zweite Reihe der Bayern. Es gab 4 Auswechslungen, wenig Effekt in der zweiten Halbzeit gegen Barcelona und auch über Manuel Neuer, der jetzt nicht nur in der Kritik der Fans, sondern auch in der Kritik der Experten steht. Mit an meiner Seite wieder Sebastian und Vieco. Sebastian, du selbst warst ja vor Ort in Barcelona, hast dir das ganze Spiel angeschaut, die ganze Atmosphäre auch mal mitgenommen. Es waren ja einige Auswärtsfahrer da. Eigentlich war ja alles bestimmt dazu, dass es ein großes Spiel wird, dass es ja wie die letzten Jahre eigentlich ein Spiel wird, wo man auch ja mit der Erwartung reingegangen ist, dass die Bayern dominieren. Jetzt war es eben ein Debakel, ein 4:1. Jetzt stellt sich eben die Frage, war das jetzt erneut nur ein Ausrutscher der Bayern oder kann man einfach in dieser Saison nicht mit den Top-Teams in der Champions League mithalten?
Also bevor ich aufs Barcelona-Spiel eingehe, sollten wir uns bei der Frage mal anschauen, wie die anderen Spiele gegen Top-Mannschaften oder gegen die besseren Mannschaften gelaufen sind. Da muss man wirklich sagen, dass die Bayern da keine Siege holen können. Höchstens noch, wenn man Stuttgart mit reinnimmt, aber gegen Leverkusen nicht gewonnen, gegen Aston Villa verloren, gegen Frankfurt nur unentschieden gespielt. Das zeigt schon, Top-Mannschaften schlagen Top-Mannschaften, da sieht es nicht so gut aus. Ich fand dann aber vor allem das Barcelona-Spiel, das du angesprochen hast, wirklich ernüchternd. Da im Stadion kam es vielleicht noch mal heftiger rüber, als es am TV rüberkam. Also Barcelona war schon viel besser gestaffelt gestanden. Man hat auch gemerkt, dass sie technisch einfach auf einem höheren Niveau sind als die Bayern. Das waren sie vielleicht auch in den Jahren mit Messi, als die Bayern dann trotzdem gewonnen hatten, irgendwie über Kraft und über Power und über Schnelligkeit. Das hat Bayern aber auch nicht auf den Platz gekriegt. Ich fand es schon ziemlich ernüchternd, wie überlegen Barcelona war, auch taktisch. Ich denke, die Bayern sollten sich ein bisschen Sorgen machen, dass sie sich nicht zu sehr in die Tasche lügen, dass sie sich die Ergebnisse nicht schönreden. Man hat es gemerkt, vor allem bei Max Eberl nach dem Spiel. Er hat dann eher die Journalisten attackiert. Da gibt es sehr wenig Selbstkritik, zumindest öffentlich. Das kann ja auch sein, dass man nur hinter Kompany stehen will. Aber man muss schon irgendwie unterm Strich sagen, dass diese letzten Auftritte, die ich genannt habe und jetzt vor allem auch das Barcelona-Spiel, dann schon den Schluss zulassen, dass die Bayern gerade kein Top-Team sind. Ich meine, man muss nur in der Champions League jetzt auf die neue Tabelle schauen. Das ist halt auch ein ernüchternder Blick. Platz 23, da hat Eberl dann auch gesagt, naja, wartet mal ab bis nach dem 8. Spieltag. Aber da muss ich auch warnen, jetzt kommt Benfica, jetzt kommt PSG. Natürlich, die kommen in die Allianz Arena, das ist nochmal was anderes, aber das wird auch nicht leicht. Das sind auch Top-Mannschaften und so, wie die Bayern spielen, bin ich mir nicht sicher, ob es da unbedingt Siege gibt. Also rein mathematisch, uns fehlen da so ein bisschen die Erfahrungen beim neuen Modus, aber rein mathematisch glaube ich, dass es sehr, sehr schwer werden wird, für die Bayern unter die Top 8 zu kommen. Klar, man kommt dann noch über die Playoffs rein und man muss nur unter die Top 24 kommen, um dann irgendwie weiterzukommen. Aber trotzdem denke ich, das kann ja nicht der Anspruch sein für den FC Bayern, dass man nicht unter den besten 8 Teams Europas ist am Ende. Man muss sich allein mal die Gehaltsstruktur anschauen, was man so ausgibt für Spieler. Da würde ich schon erwarten, dass man unter die Top 8 kommt. Der wichtigste Punkt, was mir sehr zu denken gibt, ist eigentlich, dass dieses Finale der Rom, das man jetzt hat, gar nicht mehr so thematisiert wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Bayern haben so ein bisschen abgeschlossen schon mit der Champions League oder dass man gar nicht so wirklich dran glaubt, dass man ins Finale kommen kann. Ich denke, es ist jetzt eine sehr, sehr hohe Priorität bei den Verantwortlichen in der Bundesliga wieder die Meisterschaft zu holen. Aber in der Champions League kriegt man da schon sehr hart den Spiegel vorgehalten. Die landläufige Meinung ist, oder was natürlich das Hauptproblem ist, ist, dass die Bayern eine sehr offene Defensive haben, sehr wenig Absicherung. Nach dem Barca-Spiel muss ich aber eigentlich sagen, dass ich von der Offensive genauso enttäuscht bin. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bayern vorne die ganze Zeit angerannt sind und die tollen Angriffe gespielt hat und hinten ist man dann halt so ein bisschen offen, sondern man hat jetzt Barcelona auch nicht vor so große Schwierigkeiten gestellt. Also klar, da gab es dieses knappe Abseitstor, das war ein schöner Angriff, das Tor war ein schön vorgetragener Angriff, aber sonst gab es da auch nicht viel mehr. Also es war jetzt nicht so, dass man vorne die ganze Zeit gedrückt hat und hinten hat man sich dann halt wieder blöd die Konter gefangen, sondern ich fand schon, dass Barcelona in allen Belangen überlegen war und das sollte den Bayern schon zu denken geben, weil es gibt in Europa noch ein paar andere Mannschaften, die auf Barcelona-Niveau sind. Gegen Man City wird es auch nicht leicht, gegen Real wird es nicht leicht werden. da sollten sich die Bayern jetzt schon mal Gedanken machen. Und ich sehe eben das große Problem in dieser Schönrednerei. Wie lange will man jetzt noch da sich die Spiele anschauen und dann sagen, naja, da hat man Pech gehabt und dieses Gegentor ist blöd gelaufen und da war es vielleicht ein Foul und das war vielleicht ganz knapp abseits oder so. Man hat halt 4 Tore gekriegt. Also da, denke ich, müssten die Bayern jetzt in nächster Zeit schon ein bisschen umdenken. Vielleicht kann man intern irgendwie Kompanie auch zum Umdenken bewegen, aber ich glaube, jetzt langsam biegt die Saison in so eine Phase ein, wo man sich nicht immer alles als kurzen Ausrutscher schönreden kann. Ja.
Ja, was ich jetzt ganz interessant finde, ich meine, wir saßen jetzt auch schon die letzten Folgen zusammen, wo dann mal es den einen oder anderen Ausrutscher gab, nicht nur in der Champions League, auch in der Bundesliga, wo man nicht so dominiert hat, und wir haben ja immer über dieselben Probleme gesprochen, heißt, ich glaube, nach jedem Spiel hat man ja irgendwie das gleiche Fazit ziehen können. Du hast es ja jetzt schon erwähnt, die Verantwortlichen, die Spieler. Es gibt keinen, der es so richtig wahrhaben will. Deswegen, Virko, die Frage an dich. Worin liegt das Problem jetzt? Ist wirklich Vincent Kompanys Problem? Ist die Taktik das Problem? Muss der Trainer umdenken? Muss jetzt wirklich was passieren? Wie können die Bayern verhindern, dass sich jetzt diese Ausrutscher vermehren? Wir haben jetzt eben die Spiele gegen Benfica, PSG in der Champions League, wo man ja schon fast 6 Punkte holen will, wenn man noch mitreden muss. Ein weiterer Ausrutscher wäre ja dann, ja, ich will nicht sagen, das ist total aus, aber da muss man auch nachdenken, ob man überhaupt noch über die Top 24 sprechen muss und über das Achtelfinale, weil wenn es dann eben im Playoff, in dem Liga-Format schon nicht reicht, was sollen dann denn die größeren Ambitionen sein, da ganz oben mitzuspielen und ja, das Finale der Home anzugreifen? Also ist es Company oder sind es ja die individuellen Fehler der Mannschaft? Wo muss man da jetzt anpacken?
Ja, Sebastian hat es schon ein bisschen so das Intro gegeben, also ich glaube, Stichwort ist, und das ist wieder so ein Phrasenschweinsatz, aber Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und die ist momentan in München aus meiner Sicht überhaupt nicht gegeben. Also man stellt sich danach dem Spiel hin und sagt, das ist zu billig, nur das auf die Verteidiger zu schieben. Ja, das ist zu billig, das auf die Verteidiger zu schieben, aber es ist einfach nicht billig, wenn man sieht, dass man in den letzten 5 Spielen gegen Top-Teams einen Sieg geholt hat und alle anderen Spiele war man vielleicht stärker, beziehungsweise war am Drücker, aber man hat sie nicht gewonnen. Und wir alle wissen, Fußball ist Ergebnissport. Und natürlich wollen wir alle attraktiven Fußball sehen, natürlich wollen wir alle Tore sehen, aber am Ende des Tages wollen wir auch Siege sehen. Und ich gehe ungern ins Stadion oder schaue mir vom Fernseher 90 Minuten Spiel an und denke dann, die haben geil gespielt, aber ach, 1-4 verloren, doof. Ne? Also so denkt ja kein Fan, beziehungsweise so denkst du, wenn du, sag ich mal, ein Spiel von 10 verlierst und es ist wirklich offensichtlich oder du spielst unentschieden, aber die Häufigkeit ist doch ein ganz klares Indiz dafür, dass die Taktik, die Company, ich will jetzt nicht sagen durchpreschen will, aber auf die ersetzt, sagen wir es mal so, dass die nicht komplett aufgeht. Also gerade gegen spielstarke Teams im Umschaltspiel, gegen Teams, die in der Offensive sind, aus wenigen Chancen Tore zu erzielen, bin ich der Meinung, muss man durchaus ein Stück weit den Gegner anpassen. An diese Highline war ja auf beiden Seiten, also Barcelona hat den ähnlichen Spielstil gehabt, die haben sehr, sehr hoch gestanden, haben auf Abseits gespielt und die Bayern ja auch. Und es ist dann fatal, auch einen Rafinha gegen einen Guerrero in 1-1 gehen zu lassen, auch wenn er natürlich einen Weltklasse-Abend gehabt hat, aber das musst du dann erkennen, da musst du einfach vorher schon antizipieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bayern unbedingt vielleicht ein Personalproblem haben. Vielleicht haben sie auch nicht das Personal für den Kompanie-Spielstil. Ich habe mir aber nach dem Spiel am Mittwoch die Frage gestellt, welcher Innenverteidiger wird denn zu dem Kompaniestil passen? Und das ist schon, also das Anforderungsprofil ist sehr, sehr hoch. Ja. Du brauchst einen zweikampfstarken, sprintschnellen, der natürlich auch den Raum mitverteidigen kann. Und ich finde, Upamecano und Min Jae Kim machen das eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist halt auch die Vielzahl an Bällen, die dann kommen, dass dann halt auch welche durchgehen. Und es sieht halt doof aus, weil es halt wieder 4 Schüsse und 4 Tore waren. Und bei allen Toren fand ich die Bayern auch individuell nicht so stark aus. Also, ja, ob Kimmich das Abseits in der ersten Minute aufheben muss und dann über den Ball drüber schlägt mit dem Schienbein, es sieht einfach nicht glücklich aus. Natürlich sind es individuelle Fehler, das ist im Sport so, das ist in jeder Sportart so. Ohne Fehler passieren keine Tore. Aber natürlich werden diese Fehler auch durch die Taktik oder durch den Spielstil sozusagen ja nicht provoziert, aber entstehen dadurch. Also, wenn ein Kompanie Jungs sagt, ihr sollt so hoch stehen, ihr sollt sozusagen den Stürmer 1-1 über den ganzen Platz verteidigen, dann ist es vielleicht was, wo die Spieler sich nicht wohlfühlen. Jetzt kann man sagen, ja, die brauchen Zeit. Ist auch nicht verkehrt, aber beim FC Bayern hast du in der Regel ganz, ganz wenig Zeit, sondern bei Bayern ist der Druck da. Du musst eigentlich vom ersten Spiel an liefern. Und jetzt sieht man, in der Champions League hast du keine Zeit mehr, sondern du musst jetzt liefern, du musst gewinnen. Also Das nächste Spiel darf auf keinen Fall verloren werden. Auch ein Unentschieden gegen Benfica wäre schon zu wenig. Das heißt, in der Champions League darf man sich nichts mehr erlauben. Und auch in der Liga, muss man ehrlich sein, ist man jetzt zwar Tabellenführer, aber auch da hängen die Verfolger quasi im Nacken. Auch da kannst du dir keine großen Patzer erlauben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube ja, man muss in München definitiv, zumindest intern, ganz offen drüber sprechen und sagen, hör zu, 5 Spiele, das ist der Outcome. Das ist kein Zufall, wir müssen da vielleicht was justieren. Und ich kann auch verstehen, dass ein Trainer, der jetzt wochenlang und die Verantwortlichen wochenlang diesen Spielstil verteidigt haben, bis aufs Blut, dass die jetzt sich hinstellen und sagen, ja klar, mea culpa, wir werden uns jetzt komplett verändern. Aber du musst zumindest signalisieren oder zumindest ansagen, ja, wir werden uns das anschauen, ja, wir müssen vielleicht gegen Gegner wie Barcelona die eine oder andere Kleinigkeit anpassen. Und ich denke mal, wie gesagt, wenn es da Klick macht, und da muss es Klick machen im Kopf vom Trainer, erst dann kann man auch wirklich, da sage ich mal, eine Besserung oder eine Veränderung anstoßen. Wenn er jetzt weiterhin auf Stur bleibt, und das haben mir viele im Burnley vorgeworfen, dass er auch in Burnley letzte Saison relativ mit dem Vorschlaghammer oder mit dem Kopf durch die Wand wollte und sein Spielstil treu geblieben ist bis zum Letzten und dadurch jetzt nicht maßgeblich am Abstieg verantwortlich war, aber er war einfach sehr, sehr unkompromissbereit und ich bin mal gespannt, ob er diese Art in München beibehält. Ich glaube, der Gegenwind wird nicht weniger. Und die Antworten, wenn man ehrlich ist, die werden auch immer dünner.
Um das noch zu ergänzen, es ist halt auch alles sehr, sehr vorhersehbar, was Kompany macht. Also ich finde, man hat sehr gut gesehen bei dem Barca-Spiel jetzt, dass Flick ganz genau und im Detail wusste, was da kommen wird. Klar, er kennt natürlich noch einen Großteil der Spieler, er weiß sowieso, wie die Bayern spielen. Aber die Trainer sehen ja, wie die Bayern spielen und was da die Schwächen sind. Also wie frei der Rafinha da stand und wie klug der diese Räume besetzt hat, wo er auch wusste, da kommen die Bälle hin. Und man hat auch gesehen, dann, wenn mal so ein weiter Ball kam von Jamal, die haben genau diese Räume gesucht, wo sie wussten, dass sie frei sind. Ich glaube sogar, dass der Trainer von Kiel zum Beispiel in der Bundesliga auch ganz genau weiß, was kommt. Nur da haben die Mannschaften nicht die Fähigkeiten, das so knallhart auszunutzen, wie es Barcelona ausgenutzt hat. Aber ich denke, dass jede gute Mannschaft mit einem guten Trainer diese Schwächen voraussieht, die die Bayern haben und die Räume, die sie zulassen. Und die guten Mannschaften werden das knallhart ausnutzen. Wenn dann Real kommt, dann wird Benzema in diesen Räumen stehen oder da wird Vinicius Junior in diesen Räumen stehen. Das heißt, es fehlt da schon so ein bisschen die Variabilität für mich in der Taktik, wo man sagt, okay, da überraschen sie auch mal den Gegner. Ich glaube, er ist schon ziemlich durchanalysiert, kompaniert. Und ich glaube, da muss man an so Stellschrauben drehen. Vielleicht jetzt nicht das ganze System umwerfen. Die müssen ja jetzt nicht auf einmal mauern oder so. Da darf man uns auch nicht falsch verstehen, wenn wir diesen Offensivdrang kritisieren. Keiner will ja irgendwie so einen Mauerfußball sehen. Aber es gibt halt schon immer die gleichen Räume, die immer wieder offen sind. Und die guten Mannschaften werden das ausnutzen.
Ja, jetzt hat auch ihr gefragt, was ist eure Meinung dazu? Sind die Bayern zu vorhersehbar? Hat sich Kompany da vielleicht auch etwas zu vercoacht? Musste auch in der Art und Weise, wie er taktisch aufstellt, variabler, anpassbarer sein? Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und ja, noch eine Sache, die aber dann für Verwunderung gesorgt hat in Barcelona, war ja dann die Art und Weise, wie die Bayern ausgewechselt haben in der Vergangenheit. Wurde dann gegen Ende des Spiels immer eher taktisch gewechselt. Heißt, da hat man sich dann doch eher vielleicht etwas defensiver einstellen wollen oder wollte vielleicht nochmal neuen frischen Wind auf einzelnen Positionen mit einbringen ins Spiel. Jetzt war es aber gegen Barca, Sebastian, dass dann auf einen Schlag 4 neue Spieler kamen. Interessant da, bis auf Jamal Musiala war es ja teilweise nur, in Anführungsstrichen, die zweite Garde, heißt die gerade nicht so viel Aussichten auf die Startelf haben, Sané, Goretzka und Coman eben. Jetzt haben wir im Sommer viel von Umbruch gesprochen, jetzt sitzen aber auf der Bank immer noch die gleichen Namen. Jetzt könnte man sagen, hey, die haben wochenlang nicht gespielt, da ist der ein oder andere, da hat sich Wut angesammelt, da will er jetzt was von sich zeigen, kam ja aber wenig. Ist dieser Umbruch jetzt mehr Schein als Sein gewesen? Haben die Bayern gar keinen Umbruch, sitzen da immer noch die gleichen Namen, von denen man gar nicht mehr so viel erwarten kann? Was sagt die zweite Reihe der Bayern über den aktuellen Stand aus?
Ein Umbruch war es sicher nicht, das haben wir ja schon analysiert nach der Transferperiode, da wurde schon viel angekündigt, aber wenn man sich jetzt die Kaderliste anschaut, sind es halt größtenteils die gleichen Spieler. Du sagst, bei der Einwechslung, da kommt die zweite Garde. Es ist auch die zweite Garde, aber was natürlich wehtut, ist, dass diese zweite Garde halt jeder davon 20 Millionen im Jahr verdient. Also ein Goretzka, ein Sané, ein Coman wahrscheinlich auch in dieser Liga. Und ich finde vor allem bei Sané ist es schon schockierend, muss ich sagen. Er kann natürlich auch nichts für seinen Vertrag und er kommt jetzt aus einer Verletzung, aber da kommt so wenig Impuls. Natürlich ist es schwierig, wenn man dann in so einem Viererwechsel kommt und das Spiel ist eigentlich schon gelaufen. Aber ich erinnere mich da an eine Szene, wo er dann in einer ganz guten Position einen Ball bekommt. Mit einem Rechtsfuß hätte man da abziehen können. Dann muss er sich den Ball wieder auf links rüberschieben. Das weiß sein Gegenspieler natürlich auch und dann wird aus der Aktion nichts. Und ehrlich gesagt, verlange ich von einem Nationalspieler, der so viel Geld verdient, dann auch, dass er mal gefährlich da mit rechts den Abschluss sucht. Das wäre in dieser Szene genau das Richtige gewesen. Und er ist halt ein sehr, sehr, sehr teurer Auswechselspieler. Klar, die Verletzungsthematik, aber da hieß es auch, naja, er muss dann nach der Länderspielpause, wird er dann fit zurückkommen, man schont ihn jetzt. Wir gehen jetzt halt sehr schnell auf die Winterpause zu und er scheint immer noch nicht komplett fit zu sein. Die Vertragssituation von Sané ist sowieso kompliziert. Ich meine, der Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Es gibt die Gefahr, dass er da ablösefrei gehen kann. Das ist alles verzwickt. Bei Coman ist es genauso. Man hätte ihn gerne losgehabt, aber es gibt halt dann doch keine Vereine, die so viel Geld zahlen. Vielleicht maximal in Saudi-Arabien, aber auch da ist es so, es kommt halt kein Impuls mehr von Coman in der Offensive. Das ist nichts, was dann noch einen Gegner so großartig schocken kann. Musiala klammere ich da mal aus. Der hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte, von Anfang an gespielt bei diesem Viererwechsel. Und dann kommt halt Goretzka. Gut, der hat es auch nicht schlechter gemacht als Palinha, aber dieser Wechsel, wo man sagt, ah, okay, jetzt bringt man da nochmal die letzte Garde, wenn da 60 Millionen Jahresgehalt ungefähr auf dem Platz stehen, dann ist das schon ganz bitter und zeigt halt, dass die Bayern da auch irgendwie den Kader nicht so gut geplant haben. Mir macht es ein bisschen Sorgen einfach bei den Verantwortlichen der Bayern, dass ich immer das Gefühl habe, es ist, man sieht die Realität gar nicht so richtig, sondern läuft irgendwie so ein bisschen durchs Leben und mit so einem Wunschdenken, dass ein Sané vielleicht noch der Sané ist von vor 5 Jahren bei Manchester City. Letztlich ist er halt einer, der immer nur in letzter Zeit für die letzten 10, 15 Minuten kommt und da auch wirklich keine Impulse setzt. Dann hat man noch so einen Matistel auf der Bank, aber der hat ja auch eher so eine Formkrise. Trotzdem kostet der halt einfach nicht so viel Geld. Ich meine, in der Phase würde ich dann eher Leute mit Potenzial bringen, die dann nochmal über sich hinauswachsen können und was zeigen können. Das, was aktuell von der Bank kommt bei Bayern, auch gerade in der Offensive, ist alles sehr voraussehbar und bringt die Mannschaft dann auch nicht weiter. Also das ist eine komplizierte Situation, gerade wenn man die Breite des Kaders anschaut.
Ja, wenn wir auf die aktuellen Medienberichte schauen, Vieco, dann sind ja da auch darunter die Namen dabei, die Sebastian jetzt gerade angesprochen hat, wo man über Vertragsverlängerung spricht. Verrennen sich die Bayern da jetzt komplett? Also muss man sich jetzt nach dem Spiel gegen Barca nicht komplett hinterfragen und müssen wir dann in den Medien nicht in den nächsten Wochen eigentlich das komplette Gegenteil lesen? Oder kommt es jetzt wirklich dazu, dass Sané wieder einen neuen Vertrag in München bekommt, wahrscheinlich wieder um die 15 bis 20 Millionen Euro verdient, man einen Goretzka wieder nicht losbekommt, man vielleicht auch einen Coman festhält, weil man da auch Angst hat, dass er langfristig nicht das Geld einspült? Also sind die Bayern da womöglich auf dem komplett falschen Weg?
Falscher Weg, das wird sich zeigen, aber klar ist, ich finde, dass der Kader definitiv sehr, sehr viele Baustellen gerade in sich trägt und jetzt weg vom Sportlichen, das hat Sebastian gerade gesagt, also ich war auch schockiert, du hast im Gefühl gar keinen Effekt gesehen nach den Wechseln. Natürlich ist es schwer beim 1-4 dann nochmal, sage ich mal, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Keiner erwartet, dass jetzt Sané reinkommt oder Coman, wir machen jetzt Sebastian Doppelpack und Bayern gewinnt das Spiel.
Ja, aber eigentlich ja schon, das sind ja Unterschiedsspieler. Ich meine, wenn du 20 Millionen Euro verdienst und in der 50. Minute ins Spiel kommst, dann erwartet man doch genau das, dass ein Unterschiedsspieler, wie es eigentlich Coman und Sané in der Vergangenheit mal waren, mal zumindest ein oder zwei Dinger machen.
Ja, also wie gesagt, das Spiel zu drehen, eher weniger, aber zumindest ein Aufbäumen und das Debakel etwas geringer zu gestalten, das wäre durchaus drin gewesen oder zumindest einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das haben sie auch nicht geschafft, das muss man ganz klar sagen. Um auf die Frage zurückzukommen, es gibt sehr, sehr viel zu tun und ich will also, man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt da so zwei Lager. Du hast natürlich Spiele wie Coman und Goretzka, die sitzen auf Verträgen, die laufen 26, 27, da hast du eigentlich wenig Optionen. Ja? Die haben so große Verträge, ohne dass ich jetzt weiß, aber da muss man jetzt auch kein Hellseher sein. Natürlich sind die nicht bereit, jetzt zu wechseln zu irgendeinem Mit-Premier-League-Club wie West Ham United, wo sie vielleicht von 15, 16 auf 7, 8 Millionen runterfallen und dann in der Premier League um Platz 8 spielen. Kann ich verstehen, ist auch menschlich vom Spieler, ja. Also der hat den Vertrag angeboten bekommen, er hat ihn unterschrieben. Und wenn er ihn aussitzen möchte, in Anführungsstrichen, dann ist es ein gutes Recht, das muss man ganz klar sagen. Also das ist kein Spielerproblem. Aber dennoch, man hat einfach zu viele von diesen Verträgen sozusagen im Kader. Und da hat man sich einfach in den letzten Jahren, und das ist halt das, was man jetzt aufarbeiten muss, man hat sich zu viele Probleme selbst geschaffen. Ja, also wie gesagt, Coman Goretzka bei Gnabry, der hat jetzt im Sommer oder in der Saison so ein bisschen die Kurve bekommen. Da zeigt die Formkurve nach oben, aber da geht es gerade weiter. Bei Davis, wo die Formkurve auch nach oben zeigt, der hat einen auslaufenden Vertrag. Auch da wird es schwierig, mit ihm zu verlängern, weil man da sozusagen ein bisschen, da ist das Klima einfach verdorben oder da herrscht ein angespanntes Klima. Und es ist schwierig, wenn du Spieler im Kader hast, die viel verdienen, aber wenig bringen. Und auf der anderen Seite hast du dann so einen Typen wie Brian Zaragoza, der jetzt auf einmal in Spanien wieder zündet, der wahrscheinlich einen Bruchteil von dem verdient, was Sané verdient. Und ohne mich da jetzt aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, das, was aktuell Sané spielt, könnte auch ein Zaragoza spielen. Und deswegen ist die These vollkommen, oder ja, die These vollkommen zurecht zu sagen, ja, man muss meiner Meinung nach knallhart schauen, Preis-Leistung, also was bringen die Spieler, was kosten sie? Und man muss da einfach auch irgendwann mal einen Cut ziehen. Also Sebastian hat es auch gesagt, über welche Länderspielpause sprechen wir denn bei Sané? Also ist es jetzt die Novemberpause, ist es die März 2025? Also diese nach der Länderspielpause ist er fit, den Satz hören wir jetzt schon seit Monaten. Und auch da mache ich persönlich keinen Vorwurf. Ja, er ist halt verletzt, aber du als Verein musst halt eben entsprechend dann die Lehren draus ziehen. Ja? Ich meine, du bist eine AG, du hast kommerzielle Ziele, du hast sportliche Ziele. Und wenn es einfach nicht mehr passt, sportlich und finanziell, auch wenn es menschlich vielleicht passt, musst du halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Und da haben die Bayern, finde ich, viele Entscheidungen rausgezögert und sich durch diese auslaufenden Verträge einfach in keine gute Position gebracht. Und so wie Sebastian gesagt hat, auch bei den Spielern und bei den Verträgen, glaube ich, will man so der Realität nicht so wirklich ins Auge schauen oder man hofft irgendwie auf so ein Happy End, das irgendwie gar nicht kommt oder irgendwie man schiebt es irgendwie in die Weite hinaus und es muss irgendwann mal der Cut kommen. Und so bitter es klingt, aber wenn man sportlich dieses Jahr die Ziele mit dem Finale Dortmund nicht vielleicht erreichen kann, muss man halt den Cut ziehen und sagen, okay, wir setzen jetzt auf die jüngeren Leute, ich lasse jetzt konsequent einen Tell spielen, das ist jetzt mein erster Auswechsel auf den Flügeln, wenn ich wechsle. Genau, und musst einfach da sozusagen den Umbruch schon mal beginnen, weil klar ist auch, der Umbruch wird nicht von alleine kommen, ja, der wird auch Zeit benötigen, der wird auch entsprechende Ergebnisse mit sich bringen, die nicht so toll sein werden, aber irgendwann muss man damit anfangen und ich bin gespannt. Eberl hat ja selbst gesagt, man braucht mehr als einen Transfersommer, um einen Umbruch zu machen. Da bin ich auch vollkommen bei Ihnen. Aber man hat jetzt viele Entscheidungen oder man kann jetzt die Gleise, den Pfad neu legen. Ich bin gespannt, ob sie da den richtigen Pfad wählen, weil, wie gesagt, es gibt viele Entscheidungen, die man jetzt treffen muss. Verlängerungen, Gehaltszahlungen, Gehaltserhöhungen, Musiala und Co., wo man einfach viel auch wieder für die Zukunft falsch machen kann oder eben richtig machen kann.
Ja, jetzt haben wir viel über die Spieler gesprochen, viel über die Feldspieler, viel über den Trainer. Es gibt aber noch ein weiteres Problem in den Augen vieler Fans, mittlerweile auch in den Augen vieler Experten im Kader der Bayern. Und das Problem ist eben die Torwartposition. Wir sprechen über Manuel Neuer. Er stand jetzt die letzten Wochen massiv in der Kritik von den Fans. Jetzt haben sich auch erste Experten dazu geschaltet. Statistisch sieht es ja gar nicht gut aus. Wir haben es auch mehrmals aufgegriffen bei uns auf der Website. Sebastian, war es jetzt gegen Barcelona auch schon wirklich wieder so schlecht? Muss man sagen, dass Manuel Neuer gerade einfach keine Weltklasse mehr ist? Wie siehst du die ganze Diskussion rund um seine Person?
Ja, wenn man es nüchtern betrachtet, dann muss man sagen, dass er einfach die ganze Saison, oder ich erinnere mich zumindest an keine Szenen, keinen von diesen Unhaltbaren hält, wo man denkt, okay, da hat er jetzt mit der Parade die Mannschaft gerettet, hat den Punkt gerettet, hat den Sieg gerettet. Da kommt er wenig in diese Szenen, wo er wirklich auf der Linie was rettet. Und dann, was eigentlich noch viel auffälliger war in Barcelona, ist halt das Spiel mit dem Fuß. Ich glaube, auch da muss man schauen, dass wir nicht mehr von vor 10 Jahren sind, wo man gesagt hat, ui, das ist jedes Mal eine Überraschung, dass ein Torwart wie Neuer den Pass zum Mitspieler so gut anbringt, dass er auch einen weiten Pass so präzise spielen kann. Das ist mittlerweile normal im Weltfußball. Die ganzen Top-Torhüter spielen mit dem Fuß jetzt schon auf dem Niveau. Und da hat er sich ein paar Unsicherheiten geleistet, gegen Barca, aber auch schon mehrmals in der Saison. Weil ich glaube, auch da sind die Bayern halt ziemlich entschlüsselt. Die Spieler wissen, dass Neuer sehr viel mitspielt und machen sehr, sehr konsequent die Passwege zu. Ich kann mir vorstellen, dass Hansi Flick noch besser weiß als andere Trainer. Das hat man schon gesehen, dass sobald Neuer am Ball war, die Barca-Spieler A, aggressiv auf ihn draufgegangen sind, aber B, auch diese Passwege zugestellt haben und da kam es dann schon zu mehreren so Fehlpässen. Und das gibt halt auch...
Auf Stichwort Tapanovic. Der
stimmt, ja.
Barca jetzt mit.
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber der weiß natürlich alles ganz genau. Das war schon auffällig. Also er, die standen immer an der richtigen Stelle und sind halt stark draufgegangen. Und auch hier sind es dann nicht die einzigen Trainer, die das wissen. Und klar, er wird dann auch noch so ein bisschen älter. Ich denke immer dran, dass man früher gesagt hat, ja, wenn er im Feld spielen würde, dann wäre er vom Niveau, könnte er in der vierten, vielleicht in der dritten Liga mitspielen. Aber man muss halt auch sagen, das ist dann die Champions League. Und wenn er wirklich agiert wie ein Feldspieler und man sagt, okay, er hat als Feldspieler, sagen wir mal, Drittliganiveau, dann haben die anderen trotzdem Champions League-Niveau. Und die auch, die gehen dann so aggressiv auf den Ball, dass es da immer wieder zu Fehlern kommt. Diese Fehler häufen sich langsam und ich glaube, dass es dann auch für die Mitspieler langsam eine Verunsicherung gibt. Früher hat man ja auch diese Bälle gesehen, wo einer von der Mittellinie nochmal direkt hintergespielt hat zu Neuer, teilweise auch sehr risikoreich. Ich glaube, dass die Bayern jetzt schon anfangen, ein bisschen verunsicherter zu sein, weil man eben weiß, dass er dann auch mal für einen Fehlpass gut ist. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass er sehr weit vorm Tor steht. Also man kann ihm da jetzt nicht hundertprozentig die Schuld an irgendwelchen Gegentreffern geben. Aber bei ein paar von den Gegentreffern habe ich mir schon gedacht, vielleicht 2 Schritte weiter hinter, vielleicht hat er ihn dann gehabt. Also es ist einfach nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob man ihm jetzt die Weltklasse absprechen kann, einfach wegen seiner Verdienste und wie er das Torwartspiel definiert hat. Aber wenn man jetzt einfach isoliert diese Saison sieht, dann ist er nicht der dem Bayern die Spiele rettet.
Ich meine, wäre ja auch kein Problem mit 38 Jahren. Wirko, ist es einfach ein fortgeschrittenes Alter, auch für einen Torwart, muss man ja ganz klar sagen. Da erwartet natürlich auch keiner, dass du da jetzt nochmal die eine Weltklasse-Saison nach der anderen hinterherhängst. Man muss ja aber auch sagen, auch hier gibt es ja aktuell ganz klar den Tenor, verschiedene Quellen, Medienberichte, dass die Bayern wohl jetzt noch ein Jahr bei Neuer hinten dranhängen wollen. Kann man das rechtfertigen, vor allem ja auch zu den Zahlen, die im Raum stehen? Ich meine, es ist jetzt keine Vertragsverlängerung, weil man ihm noch ein Jahr geben will, dass er einfach die Atmosphäre in München genießen will, sondern man will ja mit ihm als Nummer 1 planen und er soll ja Topverdiener bleiben.
Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Thema Weltklasse. Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir darüber sprechen oder dass so viele Menschen über Neuer sprechen, ist ein ganz klarer Fakt, dass er nicht mehr diese Weltklasse hat. Das muss man ganz klar so sagen, auch wenn es schmerzt. Ich war jahrelang, jahrzehntelang ein neuer Befürworter. Ich war damals auch, als er gekommen ist, keiner, der gesagt hat, oh, Korn Neuer und ich will keinen Schalker. Aber man muss ganz klar da trennen. Es gab einen Manuel Neuer die letzten 10 Jahre und es gibt einen Manuel Neuer seit 1-2 Jahren und das sind für mich einfach 2 verschiedene Personen. Dafür kann er nichts, beziehungsweise vielleicht muss man ihn auch selbst in Schutz nehmen und sagen, die Verantwortlichen müssen dann einfach die Entscheidung treffen und sagen, er hat nicht mehr das Niveau, es geht nicht mehr. Und es tut weh, weil es eine Vereinslegende ist, der den Bayern so viele Spiele und Titel gesichert hat, keine Frage. Aber das ist nun mal der Gang eines Fußballers oder der Werdegang eines Torhüters. Es kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo du aufhören musst. Und ich habe viele Kommentare gelesen, auch auf den Social-Media-Kanälen, die gesagt haben, hey, Philipp Lahm hat es quasi genau richtig gemacht, im Peak hat er aufgehört. Und ich habe so die Befürchtung, dass bei Neuer so dieser Peak überschritten ist und er selbst nicht mehr weiß, dass er quasi aufhören möchte oder aufhören sollte, bevor er, sage ich mal, mit so einem Beigeschmack geht. Das haben ja auch viele Profis nicht geschafft. Und ich glaube, die Gefahr laufen sowohl Neuer als auch Bayern. Und du hast es gerade gesagt, Vertrag läuft aus. Es gibt Meldungen, dass die Verlängerung, wenn er den Daumen nach oben hebt, eine reine Formsache ist. Was ich bei einer Legende grundsätzlich auch verstehen kann, jetzt kommt aber das große Aber, der FC Bayern ist sozusagen ein Tagesgeschäft, du brauchst einfach einen Torhüter, der Sicherheit ausstrahlt und das tut er nicht. Also ich habe mich am Mittwoch selbst erwischt, spätestens nach der Szene, wo der Lamal ihn bei dem Ball fast abgejagt hat oder wo er ihn fast angeschossen hat und da ist daraus ein Tor entstanden, habe ich bei jedem Rückpass gezittert, auch beim zweiten Gegentor von Lewandowski. Klar, kann man über die Faustszene sprechen, aber Upamecano ist im Zweikampf, beziehungsweise war es das zweite, ich weiß gar nicht, ob es das zweite war, da ist er im Zweikampf, der Upamecano, und da hat Neuer nichts draußen zu suchen, also das die Thematik muss er da wirklich jedes Mal rauskommen und den Retter spielen, ja, Manu de Libero. Also, ich finde definitiv, dass die Bayern dieses Thema sich in Ruhe anschauen sollten, man sollte auf keinen Fall einen Blankoscheck ausstellen, wir wissen auch alle, oder es wird gemunkelt, so 20 Millionen stehen im Raum. Und da sind wir auch ehrlich, das gibt die Statistik einfach nicht her. Also er gehört jetzt, und wir sind jetzt mittlerweile bei 10, 11, 12 Spielen und da ist die Statistik schon ein Trend und nicht nur, sage ich mal, ein Spiel. Er hält weniger als 50% der Bälle, die auf seinen Kasten kommen. Er gehört in fast allen Statistiken in der Liga und wahrscheinlich auch in der Champions League zu den schlechtesten oder ist im untersten Drittel. Klar kann man sagen, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Phase, aber so wie Sebastian gesagt hat, wann hast du das letzte Mal gedacht, boah, den hat er rausgeholt und dadurch der Mannschaft einen gerettet oder mal eine Parade zum richtigen Zeitpunkt? Das ist bei Manuel Neuer sehr, sehr weit zurück. Und was mich halt besonders fuchst und auch ein Stück weit auch echt aufregt, ist, du hast mit Alexander Nübel einen der aktuell aufstrebendsten Torhüter unter Vertrag und kannst ihn im Sommer 2025 zurückholen. Also der Mann hält richtig gut, der hält konstant gut, der spielt Champions League, der ist jetzt in der Nationalmannschaft, hat er quasi die Chance auf die Nummer 1. Und du kannst den 25 zurückholen und kannst deinen alten, teuren Torwart quasi sozusagen auslaufen lassen und den Switch machen, aber du haderst damit, das zu machen. Und das verstehe ich einfach nicht. Das geht mir nicht in den Kopf rein, warum du diesen Torhüterwechsel nicht vollziehst. Und wenn ich dann höre, dass du auch noch dich mit anderen Torhütern beschäftigst und sondierst, ich meine, diese Namen, die fallen ja nicht aus dem Himmel, ja, also Verbrüggen oder Magnan oder Kobel, die wabern ja schon seit längerer Zeit rum. Das heißt, Bayern hat einen Torhüter, der Nationalspieler ist, der auf Top-Niveau spielt, unter Vertrag, den könnten sie ziehen, aber den holen sie nicht. Dafür willst du aber mit jemandem verlängern, der massiv abgebaut hat. Und parallel hältst du Ausschau nach weiteren Torhütern. Also diese Torhüterposition ist für mich, also auch die Herangehensweise, vollkommen absurd. Und ich bin echt gespannt auch da, was dabei rauskommt. Es ist halt schade, dass er hat halt die Einstellung anscheinend, dass er durch diese verletzten Jahre, die er gehabt hat, er hat ja auch, glaube ich, 2-3 Saisons wirklich fast komplett ist er ausgefallen durch den Mittelfußbruch und durch den Skiunfall. Da hat er die These, die hat er quasi verloren diese Jahre, die kann er hinten dranhängen. Finde ich auch eine gewagte These, wenn er wirklich so denken sollte, das geht nicht so einfach. Und ich bin echt gespannt. Also für mich ist die Stand jetzt und mit Blick auf die letzten Monate ist die Entscheidung glasklar. Nicht verlängern, Nübel im Sommer 25 per Klausel zurückholen und den Torhüterwechsel einläuten und dem Thema einfach ein Ende setzen und das jetzt nicht. Jetzt stell dir vor, du verlängerst mit dem für 15, 20 Millionen und der baut weiter konstant ab und lässt den Nübel bis 26 in Stuttgart. Was machst du dann nächste Saison, mitten in der Saison oder sonst was? Das kannst du ja gar nicht ausmalen. Deswegen für mich ganz klar, da muss der Wechsel her, den muss man jetzt kommunizieren, den muss man jetzt einläuten und man muss dann einen klaren Cut ziehen und sagen, vielen Dank für alles, du bist eine Legende, du bleibst eine Legende, aber an dem Punkt müssen sich unsere Wege leider trennen.
Ja, sehr emotionale Themen, da interessieren uns natürlich auch eure Meinungen dazu. Nicht nur rund um die zweite Reihe der Bayern, sondern auch um Manuel Neuer. Diskutiert da gerne mit in den Kommentaren und genau, wir sehen uns dann in der kommenden Woche selbstverständlich erneut wieder zu einer weiteren Folge Headlines. Nicht nur hier auf YouTube, natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Bayern haben jetzt Bochum in der Bundesliga vor sich als Aufgabe. Danach geht es weiter im DFB-Pokal. Dann blicken wir nächste Woche gespannt, wie dann das Zwischenfazit nach weiteren zwei Spielen aussieht. Bis dahin findet ihr alle weiteren News selbstverständlich auch auf fcbinsight.de. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, Servus.